So, ist das einigermaßen verstehbar so und geht es mit der Kamera?
Ja.
Ich darf mich sehr, sehr herzlich für die Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne hierher gekommen von dem Baltic Sea zum Bodensee. Und vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ich möchte mich bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern ganz, ganz herzlich bedanken, auch für die gute Betreuung im Vorfeld. Ich fühle mich hier sehr wohl, das war ganz großartig. Ich würde gerne kurz erläutern, warum der Titel so etwas sperrig ist, Förderung von Reflexivität mit Hilfe von Portfolios, Plädoyer für eine pragmatisch-realistische Wendung oder Perspektive. Das Ganze hat einen Hintergrund, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich kann auch klicken hier, aber gut. Was ist der Hintergrund? An der Wende von 1999 zu 2000 gab es in Deutschland eine Kommission, die sogenannte Terhardt-Kommission, die sich mit Fragen der Lehrerinnenbildung beschäftigt hat. Dort ging es um die Fragen der Professionalität im Lehrberuf und die Kommission hat Folgendes vorgeschlagen damals. Sie hat gesagt, wir würden gerne die Lehrerinnenbildung als ein berufsbiografisches Entwicklungsproblem auffassen. Ziel war es, der Lehrerbildungsdebatte eine pragmatische Haltung einzuhauchen, hat Terhardt mal 10 Jahre später geschrieben. Und der Hintergrund der war einfach der, dass er sagt, die Lehrerinnenbildung ist traditionell hin und her getrieben, einerseits zwischen einem hochgetriebenen Idealismus und andererseits zwischen einem funktionalen Minimum. Und dazwischen oszilliert die permanent hin und her. Was wir brauchen in der Lehrerinnenbildung, ist sowas wie eine pragmatische Haltung. Es geht also darum, nicht länger von der Erstausbildung und damit sozusagen alles zu erwarten, zu sagen, die Erstausbildung muss alles leisten, und dann, sondern er sagt, es geht darum, die Erstausbildung zu entlasten und sehr viel stärker auf das Weiterlernen im Beruf zu setzen, das heißt, die weiteren Phasen und auch die Berufspraxis ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Ich bin mir nicht so sicher, ob durch die Modularisierung einerseits und durch Portfolioeinsatz und Reflexivität als das Kernelement der Professionalisierung, das sozusagen betrieben wird. Und vielleicht wissen einige von Ihnen, ich würde mich selber bezeichnen als einen skeptischen Befürworter von Portfolioarbeit und befasse mich seit vielen Jahren mit dem Thema Reflexivität. Also der Hintergrund für diesen Untertitel war ein Anknüpfen an diesen Bericht, diesen Abschlussbericht der Terhardt-Kommission, den ich persönlich für sehr hilfreich empfinde. Ganz kurz zum Programm. Ich werde spätestens 10 Minuten vor elf ist das hier aufhören, damit wir wirklich noch diskutieren können. Ich kann Ihnen nur ein paar Impulse geben. Ich habe hier ein großes Programm. Ich werde Ihnen allen die Charts, die sehr ausführlich auch teilweise gehalten sind, zur Verfügung stellen, werde jetzt aber hier sozusagen nur Schlaglichter machen. Ich würde kurz sagen, was ich unter Portfolio verstehe und würde Ihnen dann die damit zusammenhängenden Herausforderungen, die ich in der Portfolioarbeit prinzipiell sehe und die ich übrigens nicht für gelöst betrachte, nochmal benennen, um dann aber zu dem Hauptpunkt zu kommen, Portfolio als Medium reflexiver Professionalisierung. Ich glaube, jede Art von Arbeit in der Lehrerinnenbildung braucht sowas wie ein reflektiertes Verständnis über Reflexivität, und das ist etwas, bei dem ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das überall vorherrscht. Also das ist sozusagen so ein bisschen meine Skepsis. Ich überspringe jetzt einiges und würde Ihnen Folgendes zunächst mal sagen. Aus meinem Verständnis ist folgende Situation gegeben. Es ist in meinen Augen noch keine Geschichte der Portfolioarbeit geschrieben worden. Vielleicht täusche ich mich da international. Aber die Portfolioarbeit hat eine unglaubliche Vielzahl von Quellen, ist auch international fast zeitgleich in ganz, ganz vielen Ländern entstanden. Und es gibt eine ganze große Reihe von Motiven und Motivlagen, die von eher emanzipatorischen Aspekten bis hin zu dem Versuch, Leistungsbeurteilung an eine veränderte Vorstellung von Lernen anzupassen, aus denen sich das bezieht. Das hat immer zu einer Wahrheit dieses Begriffs geführt, und der ist für die Portfolioarbeit im Bildungsbereich bis heute maßgeblich. Dieser Begriff ist vage und er ist systematisch vage, und das macht sozusagen, hat Chancen und Gefahren. Das erscheint deshalb teilweise angemessener, Portfolioarbeit eher zu charakterisieren und zu beschreiben, als sie zu definieren, weil die Frage ist, ob es tatsächlich so etwas wie konsensfähige Definitionen überhaupt gibt. Didaktisch betrachtet ist Portfolioarbeit, wenn man es mal anfängt zu beschreiben, so etwas wie ein Ensemble verschiedener methodischer Elemente und Techniken, die unter Einhaltung bestimmter Prinzipien zum Einsatz kommen. Ich persönlich habe folgende Vorstellung von Portfolio. Für mich ist Portfolioarbeit verbunden mit einem Denk-, Lern- und Arbeitsstil. Also für mich ist das ein Denk-, Lern- und Arbeitsstil. Der Portfolioansatz steht für einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche Zwecke verfolgt werden können. Deshalb ist es immer bei Portfolioarbeit wichtig, auch über die Zwecke zu sprechen. Bei Portfolio, wenn wir den Begriff nennen, würde ich sagen, es handelt sich um ein Kernkonzept, das auf sehr, sehr verschiedene Weisen umgesetzt werden kann, nämlich eher formativ-diagnostisch auf der einen Seite oder summativ-bilanzierend. Für mich steht der Portfolio-Ansatz sozusagen für eine kommentierte Dokumentation, die zu bestimmten Zwecken gezielt aus einem Container, aus einer Sammlung heraus erstellt werden kann. Das hat die Tatsache, dass Sie merken, dass das eher so eine Rahmung ist, das hat zur Folge, dass die Offenheit und Wahrheit ein konstitutives Merkmal ist und aber das gleichzeitig Portfolioarbeit zu einer enorm großen Herausforderung macht. Seine Offenheit und Wahrheit führt dazu, dass Portfolio oft als eine Lehrformel, als ein Plastikwort, als ein Catch-all-Konzept, als ein Containerbegriff und manchmal sogar als eine Art Universalmethode betrachtet wird, mit der man irgendwie alles und jedes irgendwie beackern und bearbeiten könnte. Das hat in meinen Augen zu einer Reihe von Schwierigkeiten geführt und ich würde gerne drei Schwierigkeiten andeuten. Es wird immer gesagt, Portfolioarbeit ist ein unglaublich wichtiges, relevantes Instrument und Portfolioarbeit würde die Phasen verbinden. Und also ich höre oft so portfolioaffirmative Redewendungen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das entspricht nicht so ganz meiner persönlichen Erfahrungen an Hochschulen, weder an der Hochschule, an der ich war, noch, an denen ich war, noch was ich sonst so höre. Als ich nach Luzern kam, war der Begriff Portfolio damals, 2005 war das, war komplett verbrannt. Die Studierenden haben gesagt, bleib mir weg mit Portfolio, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. In Heidelberg sind Portfolios an der Pädagogischen Hochschule wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Über Nacht haben alle Dozierenden als Leistungsnachweise Portfolios gefordert. Das hat eine Konsequenz dazu geführt, ich weiß nicht, ob Sie solche Briefe kennen, ich habe sie bekommen, wo Studierende mir schreiben, lieber Herr Hecker, ich habe innerhalb von 2 Semestern 3 Portfolios geschrieben, 2 Seminare und ein großes, das studienbegleitend sein soll. Ich muss zugeben, dass diese Erfahrungen mit Portfolios für mich ein Grund waren, warum ich nicht mehr an Seminaren teilnehmen wollte, in denen Portfolios erstellt werden. Und weiter hinten schreibt die Studierende in dem Brief, ich habe Ihnen den abgedruckt, ich verstehe den Sinn des Portfolios nicht, wenn es unter Studierenden nur als zusätzliche Belastung angesehen, meistens in Nachtarbeit kurz vor dem Abgabetermin zusammengeschrieben wird. Ich meine, hier müsste sich grundlegend was ändern. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle nicht solche Erfahrungen haben. Ich habe viele solche Erfahrungen gemacht in der Portfolioarbeit und das war für mich zumindest ein Denkanlass, wo denn möglicherweise Haken und Ösen in der Portfolioarbeit liegen können. Portfolioarbeit ist nach wie vor ein vages Konzept, ganz in der Nähe zu Catch-all-Konzepten, Lehrformeln, Containerbegriffen. Und ich glaube, eine Herausforderung ist die, aus einer didaktischen Perspektive möchte ich Ihnen kurz ein bisschen nahebringen. Ich habe bei der Portfolioarbeit manchmal das Gefühl, wenn die eingeführt wird, folgt das der Logik, eine Lösung sucht ihr Problem. Wer sich mit der Portfolio-Geschichte befasst, stellt fest, dass Portfolio der Versuch ist, eine Antwort darauf zu finden, wie man in einer veränderten Lernkultur einem erweiterten Lernbegriff folgend, besser abbilden und auch besser ausbilden kann, was tatsächlich an veränderten Kompetenzen erwünscht und erwartet wird. Wenn Portfolioarbeit sozusagen irgendwo implementiert wird, ohne dass da die Lernkultur dem angemessen ist und die Lernkultur daraufhin bereits verändert ist, ist es sozusagen, folgt es der Logik, da wird eine Lösung angewandt, wo gar kein Problem vorliegt, aber dann wird die Lösung zum Problem, weil sie dann Probleme macht. Mir fällt auf, wenn über Portfolio gesprochen wird, dass häufig nicht über Ziele, Zwecke und Themen, sondern über das Portfolio gesprochen wird. Also wenn ich frage, was macht ihr denn in der Lehrerbildung, höre ich oft, wir machen Portfolioarbeit. Und es wird so gesagt, als sei es völlig klar, was man da macht, worum es da eigentlich geht. Also meine Wahrnehmung ist, dass im Reden über Portfolios Ziele, Zwecke, Themen der Lehrerinnenbildung völlig verschwinden. Was sozusagen so eine Art Zweck-Mittel-Verschiebung nahe kommt. Das heißt, das, was eigentlich ein Mittel ist, wird plötzlich zum Zweck. Und das hat Konsequenzen und das hat auch Probleme. Das macht nämlich unter anderem das Problem, dass wir bestimmte Dinge, die wir, wenn wir über Mittel reden, thematisieren müssten, beispielsweise Begründungen, Legitimationen, Hinweise darauf, worum es hier eigentlich gehen soll, die werden plötzlich scheinbar überflüssig und die werden oft auch sozusagen nicht zum Thema gemacht. Das führt, also ich habe es, Sie sehen den zweiten Punkt, technikinduzierter Ansatz, dann kommt auch noch das E-Portfolio dazu, da wird auch nicht mehr die Frage gestellt, machen wir Portfolio, sondern da wird gesagt, wir haben Mahara. Ich bin jahrelang auf E-Learning-Tagungen eingeladen worden. Und dort ist das praktiziert worden, was ich einen technikinduzierten Ansatz, vielleicht würde man sagen, das ist das Hammer-Sucht-Nagel-Spiel, praktiziert wird. Da kommen Leute, die zeigen Ihnen Programme und sagen, die sind ganz toll, die Programme, machen Sie mal. Und die Frage ist dann irgendwie, was mache ich denn eigentlich mit diesem Programm? Dieses Programm interessiert sich nicht dafür, wie ich didaktisch arbeite, sondern das Programm hat eine eigene Logik. Und ich stehe dann vor der Idee, dass ich sozusagen mich dieser Logik irgendwie anpassen muss, weil mich vorher gar keiner gefragt hat, was ich eigentlich im E-Learning-Bereich für die Art von Bildungsprozessen, die ich anleiten will, eigentlich für eine Technik bräuchte oder für Instrumente bräuchte. Also das war oft so ein Thema. Wenn ich von einer pragmatisch-realistischen Haltung spreche, dann will ich damit einfach sagen, dass der Reflexionsmodus des Lehrberufs die Didaktik ist, und das bedeutet, dass alles, was wir in der Schule, in der Lehrerinnenbildung machen, immer durch das Nadelöhr begründeter didaktischer Entscheidungen in den Unterricht gelangen muss, und was anders kann das nicht gehen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, das wäre mein erster Einwand, dass ich eine große Herausforderung, wie ist denn das eigentlich didaktisch begründet und legitimiert? Also die Frage ist, welche Ziele und Zwecke verfolgen wir eigentlich? Welche Grundannahmen über Lernen, Lehren und Bildung haben wir eigentlich, die wir realisieren wollen? Das wären für mich sozusagen die Ausgangsfragen, die man auch, wenn man Portfolioarbeit macht, nicht überspringen sollte. Eine zweite Herausforderung, ich mache ein bisschen schneller jetzt, ist eine aus theoretisch-wissenschaftlicher Perspektive. Das müssen wir jetzt nicht wahnsinnig vertiefen. Ich wollte damit im Grunde Folgendes andeuten. Der Portfolioansatz ist aus der Praxis erwachsen. Das heißt, es ist von Anfang an so etwas wie eine Theoriearmut des Portfolioansatzes. Das ist ein theoriearmes Konzept, das ist aus der Praxis entstanden. Die Theorie wird sozusagen wie im laufenden Geschäft nachgeliefert. Es gibt leider ganz wenige theoretische Arbeiten. Eine habe ich versucht. Ich habe mal versucht, 2006 eine selbstbestimmungstheoretische Rekonstruktion des Portfolioansatzes zu wagen. Und vor wenigen Jahren, 2016, hat Stefan Müntegussar eine, finde ich, großartige Arbeit geschrieben über E-Portfolio als pädagogische Technologie des Selbst, wo es darum geht, dass er mit der Philosophie von Foucault mal versucht, machtstrategisch die Frage zu klären, was sickert eigentlich in unser Bildungssystem unter poststrukturalistischer Perspektive ein, wenn wir einfach so tun, als könne man einfach Portfolioarbeit machen, ist es eigentlich so neutral, wie wir immer denken. Die Diagnose ist, wir haben viel Programmatik von Anfang an, wenig empirische Forschung und kaum Theorie. Und das führt unterm Strich dazu, dass wir uns manchmal gar nicht trauen, erziehungswissenschaftliche Fragen zu beantworten oder zu stellen, die man fragen und stellen muss. Nämlich die Frage, wie lässt sich der Einsatz von Portfolios bildungs- und lerntheoretisch begründen und vor allem ethisch legitimieren? Und was wissen wir über die Wirkungen und vor allem, und das fällt oft unter den Tisch, über die unbeabsichtigten Nebenwirkungen von Portfolioarbeit? Also die Frage, das ist eine erziehungswissenschaftliche Grundfrage, die man im ersten Semester lernt, die scheint mir hier doch weitgehend ausgeblendet zu sein. Wir haben, wenn es um Portfolioarbeit geht, haben wir ein Spektrum von Möglichkeiten der Umsetzung. Ich habe das mal versucht, als ein Spektrum klarzumachen zwischen sehr engen und sehr weiten Fassungen. Wir können da jetzt nicht durchgehen. Was ich Ihnen damit sagen wollte, ist, wir haben in einer Arbeit mal Folgendes gemacht. Ich habe mit Urban Lissmann ein Rahmenmodell zur Portfolioarbeit entwickelt. Da haben wir mal versucht, drei Typen von Portfolios entlang von verschiedenen Fragen zu charakterisieren. Wir haben so ein Rahmenmodell entwickelt. Dieses Rahmenmodell haben wir ein paar Jahre später in Rheinland-Pfalz mal eingesetzt. In rheinland-pfälzischen Grundschulen ist das englische Sprachenportfolio eingeführt worden und wir haben eine Befragung gemacht. Wir haben 275 Lehrpersonen in Grundschulen befragt zu Merkmalen, Prinzipien, Einstellungen ihrer Expertise und ihrer Expertiseentwicklung in dem Bereich. Und da hat sich Folgendes gezeigt. Die untersuchte Projektarbeit verfolgt in erster Linie einen summativ bilanzierenden Zweck. Das Produkt steht im Vordergrund. Welche Produkte ausgewählt werden, ist bereits vorgegeben. Für Lernende sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten minimal. Die Sache steht im Mittelpunkt und die Bedürfnisse des Systems und nicht der Subjekte haben Vorrang. Das war ein Ergebnis, was wir zeigen konnten in der Praxis der Portfolioarbeit. Was will ich Ihnen damit sagen? Unter einer pragmatisch-realistischer Perspektive. Die Lehrerinnen und Lehrer haben gesagt, die Arbeit mit dem Sprachenportfolio in der Grundschule hat nicht zu einer Unterrichtsentwicklung beigetragen. Und zwar gar nicht. Das ist ja auch kein Wunder, weil die Portfolioform, das Format, das da verwendet wurde, ist ein summativ bilanzierendes Format. Und jetzt besteht, und das darauf möchte ich hinweisen zum Thema Nebenwirkungen von Portfolioarbeit, besteht ja die Möglichkeit, Portfolioformate können bestimmte Unterrichtsansprüche auch unterlaufen und dementieren. Denn gerade in der Grundschule wären ja formativ-diagnostische und förderorientierte Ansprüche zu vertreten, aber genau diese Ansprüche werden mit einem summativ bilanzierenden Portfolio regelrecht unterlaufen. Oder man könnte eine andere Hypothese entwickeln und könnte sagen, wenn man Portfolio einfach so in ein konventionelles System implementiert, wird es von diesem System geschluckt und korrumpiert und man macht eigentlich das Gleiche, was man vorher auch immer gemacht hat, aber vielleicht nochmal mit mehr Wumm dahinter. Zweite Sache, die wir gemacht haben, wir haben im Dreiländereck, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, haben wir Portfolioarbeit in einem großen Forschungsprojekt jahrelang gemacht und haben am Ende zwei Klassen zusammengeführt. Eine hessische siebte Realschulklasse mit einer baden-württembergischen siebten Hauptschulklasse, die Portfolioarbeit gemacht haben und haben eine Gruppendiskussion durchführen lassen. Die Frage war, was ist das Besondere am Unterricht mit Portfolios? Was Sie hier sehen, ist ganz komisch, das ist eine Strukturlegemethode aus dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Das heißt, wir haben die Argumentationen der Schülerinnen und Schüler rekonstruiert. Und was sich dabei gezeigt hat, ist Folgendes. Die Wirkungen, die die Schülerinnen und Schüler sehen, ich gehe mal von oben einfach durch die Farben durch, nur dass Sie es mal sehen, die sagen, es wirkt sich in erster Linie auf das Lernklima aus. Das Lernklima verändert sich. Zweitens, es wirkt sich auf die Lernökonomie aus. Wir lernen ökonomischer zu arbeiten. Wir werden selbstständiger. Es kommen mehr die Prozessaspekte der Leistung in den Blick. Wir werden mehr veranlasst, selber nachzudenken. Und schließlich ändert sich an dem Setting was. Es wird viel mehr differenziert und individualisiert und wir haben sowas wie thematische Selbstbestimmung eingeräumt bekommen. Was will ich damit sagen? Aus Sicht der Lernenden sind die dominanten Wirkungsbereiche der Portfolioarbeit liegen im extracurricularen Bereich. Also erstmal nicht, die haben nicht gesagt, wir haben mehr gelernt, die haben gesagt, wir haben anders gelernt. Also es gibt zwei Verweise, einmal die Wirkungen, die Hauptwirkungen von Portfolioarbeit liegen möglicherweise im extracurricularen Bereich, das würde aber für die empirische Bildungsforschung bedeuten, man müsste schon auch irgendwo den Scheinwerfer mal darauf richten, wo möglicherweise die Effekte liegen und nicht immer nach Lernzuwächsen suchen, sondern man müsste vielleicht auch in der empirischen Forschung die Spezifik, die man am Portfolio möglicherweise sehen kann, in Theorie und Forschung stärker rausarbeiten. Also das nur sozusagen als ein paar Schlaglichter. Ich mache es jetzt ganz kurz, das können Sie bei Stefan Münte-Guzar hervorragend nachlesen. Es gibt natürlich auch Herausforderungen gesellschaftstheoretischer Perspektive. Worum geht es da? Ich weiß nicht, ob Sie das für einen Zufall halten. Der Auftritt des Portfolios auf der Bühne des Lehren und Lernens ist vielleicht gar kein Zufall. Man könnte sich ja mal fragen, warum taucht ausgerechnet Mitte der 80er Jahre das Portfolio auf? Sie erinnern sich vielleicht, da sprach man damals von sowas wie einem Aufkommen eines neoliberalen Diskurses in der Gesellschaft. Wir sprechen von Thatcherismus, von Reaganismus. Und die Frage ist, ob das ein Zufall ist, dass in Zeiten, in denen neoliberale Orientierungen anfangen, aus dem Wirtschaftsbereich in andere gesellschaftliche Bereiche durchzusickern, dass gerade in der Zeit das Portfolio international auftaucht. Da gibt es also sozusagen eine Grundsatzfrage. Trägt möglicherweise Portfolio viel stärker zur Ökonomisierung des Selbst bei? Man könnte sagen, meine These wäre, der Portfolioansatz eignet sich zumindest in besonderer Weise dazu, neoliberale Sichtweisen und Habitus zu sozialisieren. Und das ist eine Frage, die man sich gerade in Bezug auf Nebenwirkungen stellen muss. Ich höre immer, dass ein bisschen empirische Forschung wird gemacht, dann wird ein bisschen qualitativ empirische Forschung gemacht. Was ich im Portfoliobereich aber angezeigt sehe, was wir brauchen, ist rekonstruktive Sozialforschung, die nämlich genau solchen Fragen mal ein Stück weit auf die Spur geht, nach den Wirkungen und Nebenwirkungen und den Fragen, was für Haltungen und Habitus werden sozialisiert. Vielleicht trägt Portfolio in besonderer Weise dazu bei, einen marktkompatiblen Habitus zu erzeugen, bei dem jeder der Projektmanager seiner selbst ist und der an der Selbstoptimierung auf die Erfüllung fremdgesetzter Ziele hinarbeitet. Das war jetzt ganz böse, ich bitte um Entschuldigung. Ich würde jetzt weitergehen und würde sagen, Portfolio, jetzt geht es um das eigentliche Thema, da haben wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, es dürfte reichen, ein paar Pins zu setzen mehr, also es ist heute mehr so Akupunktur, so ausführlich kann es leider nicht werden. Also wir sind uns in der Lehrerinnenbildung komplett einig, dass Reflexivität ein wesentliches Element pädagogischer Professionalität und pädagogischer Professionalisierung ist. Wo Sie auch hinschauen, Sie finden überall, ist es völlig klar, Reflexivität ist Schlüsselkompetenz pädagogischer Professionalität. Seit Donald Schön 1990 sprechen wir von einem Reflective Turn, auch in der Lehrerbildung. Kurt Hagen sagt, Reflection is a generic professional disposition. Also wo Sie auch hinschauen, bis zum Wissenschaftsrat, der sagt, ein reflexives Berufswissen muss bereits im Studium aufgebaut werden. Das ist ganz klar, ein Wesensmerkmal, eines der Grundprinzipien der Portfolioarbeit ist die Reflexion. Das führt unterm Strich dazu, dass Professionalisierung als Steigerung von Reflexivität mit Portfolios anzugehen, eine, wie ich finde, nachvollziehbare, plausible Überlegung ist. Ich würde gerne im ersten Schritt ein paar irritierende Meldungen dazu geben. Da entsteht plötzlich Klärungsbedarf. die Begriffe Immunisierung, Hype und Enttäuschung versuche ich kurz mal zu füllen. In dem Moment, wo wir Portfolioarbeit betreiben, ist ja sofort die Frage aufgetreten, was ist denn eigentlich der Anlass der Reflexion? Oder wie wird Reflexion eigentlich veranlasst? Die Frage, was wird denn da reflektiert? Meine Person, eine andere Person oder eine Sache? Wie privat ist das denn eigentlich? Oder wie öffentlich sind denn eigentlich Reflexionen? Spannend wird es, Reflexionen, die meine eigene Person betreffen. Da kommt ja sofort die Frage auf zwischen Privatheit, Öffentlichkeit, auch von Nähe und Distanz. Die Frage, geht es hier um Rückmeldung oder geht es hier um Bewertung? Ist das Ganze optional oder obligatorisch? Also allein mit der Einführung der Portfolioarbeit damals sind ja diese Fragen bereits aufgetaucht. Wenn wir in der Lehrerinnenbildung über Reflexion reden, hat man manchmal den Eindruck, das ist ähnlich wie bei Portfolio, da wird ganz, ganz viel über Reflexion und Reflexivität gesprochen, es wird aber genauso auffallend wenig über die Inhalte der Reflexion gesprochen. Also ich habe jetzt hier mal nur so einen Textauszug aus einem Buch, wo es um reflexive Professionalisierung geht, da steht, teilt beispielsweise eine Dozentin einem Studenten mit, er solle vertiefter reflektieren, stellt sich die Frage, was soll er unter vertiefter reflektieren verstehen, wenn er über kein Konzept zur Reflexion verfügt, oder darunter etwas anderes versteht als seine Dozentin. Sie kennen das alles, wenn wir über Reflexivität im Lehrberuf reden, es gibt vertiefte Reflexion, flache Reflexion, also da wird ja so eine Topologie aufgebaut wie in der Geografie, es gibt also das Hohe und das Tiefe. Was aber interessant ist, durch diese Art von Reden wird eigentlich versäumt, über Zwecke, Ziele, Inhalte, mögliche Reflexionsgewinne und sowas zu reden. Man hat das Gefühl, Reflexion ist sowas wie ein Selbstzweck geworden, was wiederum dazu führt, dass man in dem Diskurs sich selbst suspendiert von ganz wesentlichen Fragen, nämlich die Frage, wie legitimiere ich denn das eigentlich, dass ich andere Menschen dazu bringe, über Dinge zu reflektieren und vielleicht sogar über sich und so weiter. Wie legitimiere ich das denn eigentlich? Welche Reflexionsgewinne verspreche ich mir denn eigentlich und wie weiß ich denn nach, dass diese Reflexionsgewinne eigentlich auch auftreten? Also solche Fragen finde ich zumindest mal bedenkenswert. Dekorieren, das ist immer, wenn wir einen Alltag reinholen, stellen Sie sich mal vor, im Alltag sagt Ihnen eine Freundin, du, ich habe mit meiner Tochter gerade wahnsinnige Probleme, Folgendes ist passiert und die erzählt Ihnen irgendwas und Sie sind dann ganz betroffen und Ihre Reaktion wäre dann zu sagen, weißt du, du musst einfach vertiefter reflektieren. Das ist immer eine einfache Gegenprobe. Interessant wäre es dann, man könnte das Spiel weitertreiben, wenn die am nächsten Tag kommt, du, mit meiner Tochter geht es alles wieder ganz, ganz prima und Sie fragen, ja, was habt ihr denn gemacht? Und Sie sagen, wir haben vertiefter reflektiert. Das ist interessant, also wie sich sozusagen solche Dinge ein Stück weit verselbstständigen. Das war Immunisierung gegen legitimatorische Fragen. Das zweite ist Hype. Was ich in der Lehrerinnenbildung in den letzten Jahren feststelle, und zwar ganz anders als die Terhardt-Kommission sich das vorgestellt hat, haben wir es nicht mit einer Entspannung in der ersten Phase zu tun, in meinen Augen haben wir es eher mit einer Verdichtung zu tun. Also wenn ich sehe, was vor allem in den Bundesländern, in denen jetzt ein Praxissemester eingerichtet wurde, was Studierende da alles absolvieren müssen, ist schon schwer beeindruckend. Die gehen also ins Praxissemester, was wird da gemacht? Sie müssen Planung, Durchführung, Auswertung und Reflexion von Unterricht betreiben. Durchführung kleinerer wissenschaftlicher Projekte, was ja wissenschaftliche Reflexion sozusagen nach sich zieht, eine begleitende Dokumentation und Reflexion sämtlicher Prozesse und Ergebnisse sowie der eigenen Rolle in diesen Prozessen, und zwar als Lehrender und als Forschender, wenn ich ein kleines Forschungsprojekt mache. Das alles bevorzugt in Portfolios und das auch noch im Kontakt mit einer Vielzahl von Akteuren, denen ich da ständig begegne. Also man gewinnt manchmal den Eindruck, und ich stelle eine kritische Frage, wenn nichts mehr geht, reflektieren geht immer noch. Und die Frage ist, wenn Reflexion und Reflexivität sozusagen als Selbstzweck permanent diskutiert werden, ist für mich die Frage, ist dann tatsächlich Reflexion die Lösung oder ist die Tatsache, dass wir mit solchen Lehrformeln ständig hantieren, ein Ausdruck über den Zustand, ein Hinweis auf den Zustand des Systems? Dass wir nämlich keine Antworten mehr haben und dass wir deshalb versuchen, uns auf solche Chiffren zu verlegen. Enttäuschung. Ich mache die Erfahrung, dass in ganz, ganz vielen Studien, die über Reflexionen in der Lehrerbildung gemacht wurden, eine unglaubliche Enttäuschung zum Ausdruck kommt. Ich habe Ihnen mal so eine Enttäuschungsmeldung mitgebracht. Eine wachsende Zahl von Studierenden, schreibt Evelyn Gutzwiller-Helfenfinger, eine wachsende Zahl an Studien zeigt, dass Lehramtsstudierende und Novizinnen und Novizen eher tiefere Reflexionsebenen respektive eine geringere Qualität in ihren Praxisreflexionen zeigen. Gleichzeitig kann festgehalten werden, dass der Befund bezüglich der tieferen Reflexionsebenen oder geringeren Qualifikation der Praxisreflexionen von Lehramtsstudierenden stabil zu sein scheint. Also die reflektieren stabil flach. Und da sind sich ja viele einig, Studierende reflektieren nicht so, wie sie es eigentlich sollen. Das ist schon schwierig. Also die Frage ist, haben wir nicht merkwürdige Erwartungen an die Realisierung höchster Reflexionsniveaus und liegt da nicht ein Missverständnis vor? Und ich möchte Ihnen sagen, ich lege nachher nur noch auf einen Chart wirklich Wert. Wenn Sie das verstanden haben, habe ich Sie vielleicht ein bisschen verunsichert. Das wäre ja auch ein Reflexionsgewinn. Also das kommt mir doch dann sehr komisch vor und ich frage mich, warum heulen jetzt alle, dass die Studierenden nicht reflektieren? Portfolioarbeit transformiert die Reflexionsthematik in einer ganz eigenen Weise. Es geht im Portfolio nicht nur darum, jetzt sind wir wieder bei neoliberalen Diskursen, zu reflektieren, sondern auch darum, sich als reflexives Subjekt darzustellen. Ich zeige, dass ich reflektieren kann und ich kann Ihnen in Portfolios von Schülerinnen und Schülern und auch in Interviews mit Schülerinnen und Schülern zeigen, dass die sehr genau wissen, wie sie reden müssen, damit ihr Lehrer und ihre Lehrerin sie für reflektiert hält. In institutionalisierten Lernkontexten wird alles zum Lerngegenstand gemacht, eben auch das Reflektieren. Wenn Reflektieren zu einer abrechenbaren Leistung wird, wird sie in dem in Bildungsinstitutionen herrschenden Leistungsuniversalismus unterworfen, dann haben wir sozusagen so eine Reflexion als ein neues Leistungsparameter. Das ist jetzt bei Ihnen allen nicht so, ich berichte nur über andere Orte, nicht, dass Sie sich jetzt irgendwie gebasht fühlen. Okay, ich komme zu 5 Thesen zum Thema. Also diese 5 Thesen sollen ein bisschen beitragen dazu, eine etwas pragmatischere, realistischere Haltung zur Reflexion zu entwickeln. Ich versuche das mal einigermaßen zügig zu machen. Die erste These heißt, Reflexion basiert auf der Herstellung von Bezügen und der Anwendung von Denkfiguren und stellt ein normatives Konzept dar. Was will ich damit sagen? Also das ist eigentlich was ganz Einfaches mit der Reflexion. Es geht nämlich um Denkfiguren und Bezugsherstellung. Das bedeutet, man muss sich fragen, welche Denkfiguren sollen die Studierenden machen und welche Bezüge sollen denn hergestellt werden. Damit ist Reflexion ein normatives Konzept und die Leute ins Reflektieren bringen wollen, treffen sozusagen normativ die Entscheidungen, was die Bezüge sein sollen und worauf sie sich beziehen sollen. Das bedeutet, Reflexion ist immer auch auf Wissen angewiesen und dieses Wissen muss ausgewählt werden, und zwar von denen, die die anderen zum Reflektieren bringen wollen. Reflektieren muss man, und das ist jetzt eine ganz steile These, aus meiner Sicht nicht lernen, das kann man schon, wissen Sie warum? Weil wir Menschen sind. Reflexion ist ein Teil der Conditio, ein Aspekt der Conditio Humana und steht für die Struktureigenschaft des Bewusstseins, ursprünglich stets mögliches Selbstbewusstsein zu sein. Das heißt, ich weiß um mich und kann jederzeit ich zu mir sagen. Also diese Reflexivität ist sozusagen, das würde Honneth sagen, ist ein Konstitutivum, ein Aspekt der Conditio Humanum. Streng genommen würde dann nicht das Reflektieren gelernt, sondern bestimmte inhaltliche Bezugnahmen und bestimmte konkrete Denkfiguren, die curricular ausgewiesen und demonstriert und eingeübt werden können. Und das ist sozusagen die Entmystifizierung der Reflexion. Leute, die immer glauben, dass Menschen von sich aus höchste Reflexionsebenen anstreben wollen, die wirken manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn ich ihnen sage, nein, es sind noch ganz klare Denkfiguren, die ihr haben wollt, die kann man curricular ausweisen und man kann den Studierenden sogar genau sagen, wie das geht. Zweite Sache, eine allgemeine, domänenunspezifische Reflexionskompetenz zu unterstellen, ist wenig plausibel. Also so zu tun in der Lehrerinnenbildung, als könnte man so eine Art Konditionstraining im Reflektieren machen, halte ich für unplausibel, weil Reflexion sozusagen immer domänenspezifisch ist. Sie kennen das alle an sich selbst. Es gibt Bereiche, da sind Sie hochreflektiert und zeitgleich können Sie in anderen Bereichen ein absolut unreflektiertes Gegenüber sein, wo Leute staunen, wie wenig Sie reflektieren. Also es wäre nochmal die Frage, ob man so ein Grundkonditionstraining in Reflexion überhaupt, ob das überhaupt vorstellbar ist. Eine Lehrerinnenbildung müsste sich aus meiner Sicht stärker darauf konzentrieren, die Studierenden in die domänenspezifischen, das heißt wissenschaftlich-fachlichen Denk- und Reflexionsformen gründlich einzusozialisieren und so die Vorteile zu nutzen, die eine Kultur der Distanz, und das ist die Uni, hat das zu bieten, eine Kultur der Distanz sozusagen und einer wissenschaftsförmigen Sozialisation zu nutzen und zu bieten. Also es geht an der Uni darum, so etwas wie einen wissenschaftlich-reflexiven Habitus aufzubauen. Vielleicht müssten wir unsere ganzen Theorie-Praxis-Reflexionen zu glauben, dass die Uni auf Praxis vorbereiten kann, vielleicht echt nochmal ein bisschen neu denken, aber jetzt weiß ich, dass ich mir möglicherweise Feinde mache. Reflexion hat einen lebenspraktisch expansiven Sinn und verfügt über kritisch transformatives Potenzial. Das ist mein Hauptchart, wenn Sie, also das möchte ich wirklich... Das ist mein Hauptchart, und wenn Sie das einigermaßen verstanden haben, dann wäre ich heute zufrieden und dann können wir wirklich streiten. Also ich würde mit Ihnen auch gerne diskutieren. Was will ich Ihnen hier da sagen? Ich finde, mir geht es darum, dass Sie zwei Unterscheidungen kennenlernen. Die eine Unterscheidung ist die zwischen Anlass und Veranlassung beim Reflektieren und die andere ist die zwischen lebenspraktisch expansiven Funktionen und didaktischen Funktionen des Reflektierens. Dass ich das jetzt seitenmäßig zugeordnet habe, da kann man drüber streiten. Ein Reflexionsanlass wäre für mich ein alltägliches, Werner Helsper würde sagen, kriseninduziertes Reflektieren. Das heißt, Etwas drängt sich mir auf. Da ist was und ich komme ins Nachdenken, ich komme ins Reflektieren. Auf der Ebene der Veranlassung könnte das ein didaktisch induziertes Reflektieren sein. Da wird etwas in Frage gestellt, da wird mir etwas aufgedrängt. Ich werde dazu veranlasst zu reflektieren. Also ich versuche einfach mal diese Unterscheidungen ins Spiel zu bringen. Was bedeutet das, wenn mir etwas fraglich wird? Das bedeutet, denken wir mal an die Krise mit der Tochter. Worum geht's denn? Reflexion schalte ich als Mensch als lebenspraktisch expansive Funktion dann dazu, wenn es etwas aufzuklären, etwas zu verarbeiten gibt, wenn es darum geht, Orientierung zu gewinnen, Begründungen zu finden, Legitimationen zu finden, meine eigenen Perspektiven zu erweitern, veränderte Sichtweisen zu gewinnen und vor allem, und das ist das oberste Ziel, neue Sicherheit zu gewinnen. Reflexion hat als lebenspraktisch expansive Funktion die Idee, dass ich sozusagen wieder mich in der Welt stabilisiere. Reflexion kann genau eine gegenteilige Funktion erfüllen, wenn ich sie nämlich didaktisch induziere. Didaktisch induziert, also wenn Sie die sokratischen Fragen, an die Fragen von Sokrates denken. Sokrates versucht, Menschen aus der Bahn zu werfen. Der versucht, sie aus ihrer Form zu bringen. Der versucht, sie maximal zu verunsichern. Didaktisch induzierte Reflexion, da wird es darum gehen, zu fragen, zu hinterfragen, in Frage zu stellen, zu kritisieren, zu irritieren, zu problematisieren, zu verunsichern, in die Krise führende Selbstverständlichen, Schulung der Urteilskraft, da wird es genau um sowas gehen. Ich halte das zum Teil für fast gegenläufige Tendenzen und die Frage ist, ob nicht manche Konflikte daher rühren, dass diese Dinge verwechselt werden. Also ich will Ihnen mal was sagen, wenn jemand in der Phase ist, wo er um Sicherheit ringt, wo er versucht, Sicherheit und Orientierung zu gewinnen, wenn ich ihn dann sozusagen in die Irritation stürze und noch weiter irritiere und noch weiter verunsichere, ist die Frage, ob das die angemessene Maßnahme dazu ist. Und die Frage ist tatsächlich, die sich daraus für mich resultiert, ist das nicht eine mögliche Enttäuschungserklärung für diese ganze, wir nennen das immer Disappointment of Level of Reflection Research, also die Enttäuschung dieser Forschung, weil das oft nicht unterschieden wird. Wenn ich möchte, dass jemand im Habermasen Sinne gesellschaftstheoretisch eine Situation reflektiert, dann kann ich dem das beibringen. Das ist eine didaktische Funktion. Ich kann Ihnen beispielhaft Modelle zeigen, wie ich gründlich auf mehreren Ebenen und in mehreren Schleifen Reflexion hantiere. Da sehe ich auch meinen Job als Wissenschaftler drin. Ich kann zeigen, wie man kritisch reflektiert. Aber diese Forschung sagt immer, wir machen keine kritische Reflexion. Da wäre meine Rückfrage didaktisch, habt ihr das denen auch beigebracht? Ich glaube, da ist eine ganz große Vermischung im Spiel irgendwie. Also wenn immer diese kritische Reflexion fehlt, ist die Frage, war den Studierenden klar, dass das Teil der Aufgabenstellung ist? Das kann man denen nämlich beibringen und das sollen die an der Uni übrigens auch lernen. Okay, also Sie merken, und reflektieren ist in beiden Fällen immer nur ein Mittel zum Zweck. Im einen Fall vielleicht stärker, um Gewissheit zu finden und im anderen Fall vielleicht, um Ungewissheit zu streuen. Reflexion ist kein positiver Wert an sich. In der abendländischen Geistesgeschichte ist eine gewisse Skepsis gegenüber der Reflexion immer vorhanden. Schauen Sie sich mal das historische Wörterbuch der Philosophie an, den Artikel über Reflexivität, da können Sie die Geistesgeschichte nachverfolgen, dass Reflexion immer auch als Problem gesehen wird. Warum? Weil wir haben es da mit der Preisgabe der Unmittelbarkeit, mit Spaltung und Entzweiung zu tun. Der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt sagt, der spricht von einer Einschränkung der unbekümmerten Spontaneität, einer Bedrohung unseres psychischen und seelischen Wohlergehens durch eine hypertrophe Reflexivität und Reflexion. Also, Reflexion ist nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten. Ihre potenziell beeinträchtigenden und schädigenden Wirkungen lassen dauerreflexive Zustände bzw. eine Omnipräsenz des reflektierenden Modus nicht als sinnvoll oder gar erstrebenswert erscheinen. Der Philosoph Gadamer, der hat das Antonym zur Reflexion ist Unmittelbarkeit. Und die Frage ist, ob wir nicht letztlich beides brauchen. Das wäre es. Also ein pragmatisch-realistischer Umgang mit Reflexion müsste sich stärker für die angemessenen Orte der Einlassung einerseits und der reflexierenden Distanzierung andererseits interessieren. Ich schaue jetzt mal, ob ich das Chart finde, dann sehen Sie es mal. Nee, das war eins zu viel. Also die Frage wäre, müssten wir nicht in einer Professionalisierungsvorstellung, die vom Vorpraktikum bis in die Berufsjahre geht, nicht deutlicher unterscheiden, wo Orte der Reflexivität angezeigt sind, aber wo eben auch, wo auch Orte sind, wo Reflexivität vielleicht erstmal nicht so viel zu suchen hat, weil es um eine Kultur der Einlassung, um eine Gewinnung von Intuition gehen würde. Als letzten provozierenden Merksatz unten, der Georg Neuweg schlägt vor, wenn wir jetzt mal berufsbiografisch denken und die Frage, wo sind Orte der Reflexivität und wo sind Orte, wo man Reflexionsräume endlich mal enttabuisieren darf, der würde sagen, vielleicht läuft Lehrerbildung ganz anders und dann wäre nämlich die Frage, was haben wir eigentlich für eine Professionstheorie im Hintergrund? Der sagt, mache aus Regelanwendern, also das ist, Die Novizen sind erstmal Regelanwender. Das ist die Hypothese dahinter. Mache aus Regelanwendern eigenverantwortliche Planer, führe Planer ins Intuitive und führe die Intuitiven ins Reflektive, um sozusagen irgendwann mal die Intuitionen, die wir aufgebaut haben, nochmal zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Aber an welchen Orten das sozusagen im Laufe einer Professionalisierungsvorstellung stattfindet, das ist die andere Frage. Sie haben vorhin gesagt, Portfolio überbrückt die verschiedenen Phasen. Systemtheoretisch müsste man sagen, aber es macht eigentlich die systemimmanenten Logiken nicht auf, es bricht sie ja nicht auf. Und die Frage ist, finden wir Portfolio nicht deshalb so schön, weil wir eigentlich darunter leiden, dass nach wie vor die Phasen so weit auseinanderfallen? Ich habe jetzt ganz provozierend gesprochen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich habe ich Sie nicht zu sehr verärgert.
Noch an, ja. Okay. Vielen Dank, lieber Thomas, dass du so einen tollen Input gegeben hast. Ich werde jetzt die Runde für eine Diskussion eröffnen. Gibt es denn Ihrerseits Fragen? Okay, ich komme hoch.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Christiane Bertram. Ich bin hier an der Uni Konstanz, Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften. Und vielen Dank für diesen absolut inspirierenden und aufrüttelnden Vortrag, der uns mal ins Nachdenken bringt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie eigentlich sagen, nicht zu früh. Aufpassen, nicht im Praxissemester und nicht alles damit abdecken. Habe ich das richtig verstanden? Oder was wäre für Sie denn der ideale Weg, um mit den Portfolios umzugehen und mit dem Reflektieren umzugehen?
Naja, ich werde nicht müde zu sagen, wer mit Portfolios arbeitet, muss mir in allererster Linie mal erklären, was er da tut, warum er das tut, welches Lernkonzept dahinter ist, welches Bildungskonzept, was er sich davon verspricht. Und also das müsste man doch mal begründen. Und dann wäre die spannende Bildungsforschungsfrage und zeigen sich die adressierten Wirkungen im Bildungsprozess eigentlich auch. Also ich merke immer so, ich habe so das Gefühl, dass diese Diskurse verselbstständigen sich so. Ich weiß nicht, ob das deutlich wird. Also das ist so, man macht halt einfach Portfolio irgendwie und reflektieren ist unbesehen gut. Nein, wissen Sie was, wenn Sie in den dauerreflexiven Zustand kommen, würde ich Ihnen dringend raten, gehen Sie in eine Therapie. Da werden Sie wahnsinnig, das macht verrückt. Und für mich ist eben die Frage, müssen wir nicht immer die Kultur der Distanz begründen? Warum gehe ich jetzt auf Distanz und in welche Distanz und was soll da passieren? Ja, also ich glaube einfach durch die Verselbstständigung, dass wir das permanent als Chiffren verwenden, entlasten wir uns sozusagen von mühseligen Begründungsnotwendigkeiten, die wir in jedem Detail eigentlich nach wie vor haben. Wir müssten das nämlich begründen, wir müssten es erklären, wir müssten es rechtfertigen. Warum mute ich Ihnen das jetzt zu? Was will ich damit erreichen?
Okay, gut, vielen Dank. Gibt es noch weitere Meldungen? Hier unten.
Also von meiner Seite auch herzlichen Dank für den kritischen Vortrag. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Sie so einen Schwerpunkt auf die Reflexion gesetzt haben, auf den Begriff der Reflexion, also was Sie auch unter Reflexion verstehen. Ich komme aus einer, bin ja Psychologe von meiner Profession und so vieles, was im Portfolio seine Rolle spielt, zum Beispiel sind Elaboration, kritisches Prüfen, sind ja auch Facetten, die wir aus Sicht der Psychologie unter dem Begriff selbstreguliertes Lernen fassen würden. Da gibt es wiederum sehr viele Meta-Analysen und ganz viele Studien, dass kritisches Prüfen, also eine Lernstrategie zum Beispiel sehr, sehr wohl sehr hilfreich sein kann oder Elaboration als Facette von Reflexion eine ganz zentrale kognitive Lernstrategie ist. Also vieles, was in Portfolios vielleicht nicht theoriebasiert angewendet wird, und es kommt darauf an, wie man natürlich Portfolio anwendet, kann man lernpsychologisch meines Erachtens schon aus der Perspektive selbstregulierter Prozesse erklären, und es gibt auch viele Befunde dazu, dass Teilfacetten selbstregulierten Lernens, und das umfasst Reflexion, durchaus leistungsförderlich sind und auch emotionsförderlich und motivationsförderlich. Also ich würde dieses Bild nicht ganz so teilen aus Sicht der Psychologie. Da gibt es ja durchaus Befunde. Und Reflexion ist eines, aber die Frage ist, was versteht man unter Reflexion und welche Facetten umfasst denn Reflexion? Es ist ja sehr nah verwandt zu Metakognition und zu diesen ganzen Bereichen. Und dass Metakognition hilfreich ist an Schulen, gibt es auch zig empirische Befunde dazu. Ja.
Also ich kann damit, wir müssen da ein Riesenfass aufmachen und ich finde schön, dass Sie sagen, dass Sie das aus der Perspektive der Psychologie machen, das ist völlig richtig. Ich habe aber als Erziehungswissenschaftler habe ich bildungstheoretische Kategorien im Spiel, die sich nicht eins zu eins in ihre psychologischen Kategorien sozusagen übersetzen lassen. Also die Frage, ich sehe einen Riesenunterschied zwischen den Begriffen der Selbstbestimmung und dem Begriff der Selbststeuerung. Und Portfolio ist tatsächlich von Anfang an ein Instrument zur Förderung von Selbststeuerung. Ja? Da geht es immer um die operativ-regulativen Funktionen im Lernen. Und da sind Sie befinden sich schon in einem, ich sage es mal böse, in einem Vernutzungsdiskurs. Sie sind schon mitten im Vernutzungsdiskurs und dem können Sie das alles zeigen, klar. Also ich habe jetzt gerade ein Gutachten geschrieben darüber, dass es jetzt gibt's mittlerweile, die reflexionsbezogene Selbstwirksamkeit wird gerade erforscht. Ja, dann werden so Wenn-Dann-Beziehungen aufgemacht, also ist jemand, der, also kann man Reflexion fördern, indem man reflexionsbezogene Selbstwirksamkeit fördert, indem man zum Beispiel die Frage stellt, traue ich mir zu, dass ich diesen Reflexionsprozess erfolgreich abschließe? Ja, also wenn ich das selbst, aber der Punkt ist, ich stelle als Erziehungswissenschaftler eine völlig andere Frage. Ich würde fragen, macht dieser Reflexionsprozess Sinn oder welchen Sinn macht der? Also ich würde immer noch mal sagen, ich mache einen etwas weiteren Horizont auf. Im psychologischen Diskurs macht das alles Sinn, was Sie sagen. Völlig richtig. Weil Sie einen Bedingtheitsdiskurs führen und weil Sie sozusagen statistische Zusammenhänge suchen und solche Erklärungen haben, bin ich völlig d'accord. Metakognition ist wichtig, die Selbstkontrolle des Lernens, aber als Bildungswissenschaftler stelle ich nochmal ein paar andere Fragen, die so mit sowas wie mit Sinn, Bedeutungsführung und Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und dem Leben. Und Bildung ist dann nochmal, ist dann psychologisch eher, wird schwierig, diese Diskurse aufeinander zu beziehen. Aber intern bin ich da voll bei.
Okay, vielen Dank. Da oben bitte.
Lieber Thomas, auch noch von meiner Seite herzlichen Dank für den wirklich erfrischenden, kritischen, aber auch, denke ich, und so verstehe ich dich, wegweisenden, konstruktiven Beitrag. Mich würde es aus einer gewissen Praxissicht heraus interessieren, Lehrkräfte haben im Alltag gewisse Routinen erarbeitet, die ihnen Sicherheiten geben. Und die Reflexion im Speziellen und das Portfolio als Reflexionsanlass oder Merkmal, anhand dessen man Reflexion anpacken kann, kann ja diese Sicherheiten und Routinen aufbrechen. Das ist ja auch gewollt im Sinne dieses Reflective Practitioner oder Turn. Und jetzt würde mich interessieren, was kann denn ein Motiv für einen Praktiker sein, dieses Modell oder diese Methode umzusetzen, wohl wissend, dass eigene Sicherheiten dadurch aufgegeben werden?
Boah, das ist ein Riesenthema. Also ich würde sagen, an der Stelle spielen eben auch bildungstheoretische Überlegungen eine Rolle, aber da könnte beispielsweise, ja, was bewegt einen, seine Routinen aufzugeben? Also Horst Rumpf hat gesagt, Lehrerinnenbildung ist in allererster Linie die Arbeit an der Angst. Und die Frage ist, wenn alles so gut funktioniert, so wie ich es gerade mache, und alles gut läuft und ich ein maximales Gefühl von Sicherheit gewonnen habe, dann muss das Ziel auf der anderen Seite schon sehr verlockend sein, dass ich sozusagen diese Routinen aufbreche. Deshalb glaube ich ja persönlich, dass diese ganze Portfolioarbeit, ich habe einen Chart nicht gezeigt, es geht immer um kommunikative, kooperative Prozesse, bei denen man in Gruppen etwas weiterentwickelt. Und wenn zum Beispiel eine Gruppe sagt, Wir wollen mal schauen, wie lernen denn Schülerinnen und Schüler an unserer Schule und was müssten wir denn möglicherweise verändern, wenn wir ein anderes Lernen möglich machen. Da muss man Sicherheiten aufgeben und die Frage ist, trägt denn diese Gemeinschaft die Personen, um diese Sicherheiten aufzugeben? Also mir wird da, Sie haben gesagt, Emotion ist Ihr großes, das ist ein zentrales emotionales Thema. Die Frage einfach, wie bin ich denn eingebettet? Habe ich genug Sicherheit noch, um bestimmte Sicherheiten aufzugeben und mich aus der Komfortzone zu bewegen in andere Felder? Deshalb geht es eben, würde es mir viel stärker gehen, um sowas wie Communities of Reflection. Ja? Also wir brauchen Strukturorte der Reflexivität. Wir brauchen Strukturorte, die Teil der Arbeitsseite, sage ich jetzt mal ganz gewerkschaftlich, sind. Ich stelle mir immer eine Schule vor, wo die Referendarinnen und Referendare hinkommen, wo das völlig klar ist, dass man zweimal 90 Minuten in der Woche hat oder vielleicht sogar dreimal, wo sich ein Team zusammensetzt und über die Kinder spricht, wo man auf eine besondere Art und Weise darüber spricht, wie passt das Lernen Coaching, das wir anbieten und so weiter. Und wo sozusagen dieses Reflektieren nicht mir abverlangt wird als eine theoretische Trockenübung, sondern wo ich als Teil einer Reflective Community sozusagen einsozialisiert werden kann in sowas wie eine Form der Reflexivität. Genauso stelle ich mir das an der Uni vor. Also das Humboldtsche Bildungsideal wäre ja, ich schaue Professoren, Lehrenden zu, Professorinnen, ich schaue denen zu, wie die denken. Und sehe, wie die denken und an der Art, wie die denken und dem anderen bezogen auf das, wie ich denke, an dem arbeite ich ein Stück weit ab. Ja? Ich werde Teil einer Reflective Practice und nicht sozusagen, also ich habe manchmal das Gefühl, wir betreiben so eine Rückdelegation. Also Studierende berichten mir, die sagen, da wird ihnen gesagt, reflektier das mal. Das ist der Sprech, also sie müssen mal den Sprech einsammeln in Schulen auch, das musst du mal reflektieren. Ich bin nach Luzern gekommen, die Studenten haben zu mir gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Das, reflektieren Sie das mal. Ja? Die Frage ist, worum geht es denn konkret? Was soll denn hier verhandelt werden? Und das macht einen Unterschied, ob ich mit den Leuten über Hidden Curriculum, ob ich den heimlichen Lehrplan mal, ob ich denen mal vorführe, was da passiert. Und mal, um mal zu sehen, Mensch, da gibt es noch andere Ebenen. Wenn ich anders gucke, entdecke ich plötzlich andere Ebenen. Die Schüler, die lernen ja nicht, was ich sage, sondern die schauen darauf, was ich tue. Und das ist der eigentliche Abgleich. Ja? Also sie schauen auf das Hidden Curriculum und orientieren sich am Hidden Curriculum. Das kann man in der Leistungsbeurteilung am besten sehen. Das interessiert der Schüler nicht, was sie verbal sagen. Die schauen, was sie in der Klassenarbeit verlangen, darauf kommt es an. Die lesen den heimlichen Lehrplan. Und in solche Denkfiguren hineingenommen zu werden, ist ja was anderes als diese Delegation, machen Sie mal. Und noch ein letzter Satz. Ich glaube, dass Reflexion insofern giftig und gefährlich ist, als so getan wird im Bildungssystem, als könne man die Strukturprobleme, die man hat, durch eine Rückdelegation der Reflexionsverantwortung an den einzelnen Lehrer irgendwie bewerkstelligen. Ja? Also wenn Sie an Strukturen nichts verändern wollen, sagen Sie den Lehrern einfach, das müssen Sie reflexiv bearbeiten. Ja? Wir können den Widerspruch nicht auflösen, den müssen Sie reflexiv bearbeiten. Dann sind Sie raus und der hat das Problem. Ja? Die Frage ist, was heißt denn jetzt bitte schon reflexiv bearbeiten? Schwierige Chiffre.
Okay, vielen Dank. Das ist eine ganz kurze Frage. Okay, die allerletzte Frage, weil wir haben noch die zweite.
Eine ganz kurze Frage. Sie haben gerade vom kommunikativen Reflektieren gesprochen. Das E-Portfolio, da sitzt man ja erstmal alleine davor. Man kann sich natürlich dann austauschen, aber die Rückmeldungen kommen irgendwann anders und halt medial vermittelt. Was halten Sie denn mit Ihrer kritischen Sicht Richtung Portfolioarbeit vom E-Portfolio?
Das übersteigt jetzt den Rahmen. Da habe ich eine spezifische. Aber da habe ich dazu geschrieben. Also ich habe da mal einen Beitrag. Ich finde es hochschwierig, weil ich finde, da pfropfen sich noch mehrere Probleme drauf. Ich finde es hochheikel. Also das ist eigentlich eine Steigerung der Problematik, weil wir ein neues Lernfeld eröffnen und weil wir besondere Formen der Kommunikativität sozusagen schaffen, die man nochmal im Einzelnen anschauen muss. Ich würde immer sagen, nochmal, ich bin ein skeptischer Befürworter von Portfolioarbeit. Ja, also mit gleicher Bedeutung auf beiden. Und beim E-Portfolio, finde ich, muss man noch mal genau hinschauen. Ich behelfe mir damit immer mit der Frage, was hat es für einen lebenspraktisch expansiven Sinn? Also die Frage ist, was realisiert sich da eigentlich? Also wenn das die Steigerung der Übungen und die Verlegung der Übungen auf die digitale Autobahn ist, haben Sie doch nichts gewonnen, da passiert doch das Gleiche. Also, und dann wollen die Leute auch immer noch, dass sie authentisch reflektieren. Also das ist ja noch mein Lieblingswort, authentische Reflexion. Großartig. Also sie sollen nicht nur reflektieren, sondern das soll möglichst auch noch authentisch sein. Ja? Schöne Grüße, ich danke Ihnen.
Okay, vielen Dank.